Ich freue mich, dass wir heute Abend den letzten Teil dieser kleinen heilsgeschichtlichen Serie in Angriff nehmen können. Und das ist der Teil, wo wir auch mehr uns wirklich mit dem Wort beschäftigen können. Wir haben bei den letzten Abenden auch immer wieder Stellen zwischendurch gelesen oder auch versucht auszulegen und einzuordnen in den heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Aber heute Abend werden wir mehrere Stellen lesen und versuchen auch auszulegen. Es soll gehen um die wichtigsten Bünde der Bibel. Wir haben ja in der Bibel den Bundesgott. Unser Gott ist ein Bundesgott. Ein Gott, der mit dem Menschen immer wieder Bünde geschlossen hat. Es gibt ganz verschiedene in der Bibel, wir können sie heute Abend nicht alle behandeln. Gott hat mit einzelnen Menschen Bünde geschlossen. Gott hat mit Gruppen oder mit einem ganzen Volk zum Beispiel einen Bund geschlossen. Und wir wollen heute Abend mit dem wichtigsten dieser Bünde beginnen, im Alten Testament, nämlich der Bund Gottes mit Abraham. Lasst uns dazu aufschlagen, 1. Mose Kapitel 12. Vielleicht müsste doch jemand jetzt die Lichtschalter draußen betätigen. Es wird für die Älteren sicherlich zu beschwerlich, so zu lesen. 1. Mose 12, 1 bis 3. Ja, das sind uns vertraute Worte. Wollen wir sie dennoch aufmerksam lesen und hören? 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wenn ein Bund geschlossen wird, dann gibt es mindestens zwei Parteien, die diesen Bund miteinander eingehen, ist auch wie beim Ehebund. Und die Bundesparteien hier sind nicht schwer zu erkennen. Das ist der lebendige Gott und ein Mensch, den er sich herausgegriffen hat, Abram, den er aus Ur in Chaldäa geführt hat, aus dieser heidnischen Umgebung. Zwei Parteien, Gott und Abram. Aber wenn wir ein paar Kapitel weitergehen, dann lesen wir dort, dass Abram nicht der einzige Bundespartner blieb von diesem Bund, sondern dass sich der Bund auch auf Abrams Nachkommen erstreckte. Wenn ihr kurz mit mir in Kapitel 17 geht, 1. Mose 17, Vers 7 und 8. Dort lesen wir: Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Also dieser Bund Gottes mit Abraham betrifft zuerst ihn, solange er lebte, und dann aber auch mit seinen Nachkommen. Die waren eingeschlossen in diesen Bund. Und damit natürlich schon das Volk Israel, denn die Juden sind Nachkommen des Abraham. Dann wollen wir in einem zweiten Gedanken schauen, welche Verheißungen sind bei diesem Bundesschluss mit Abraham gegeben. 1. Mose 12, wir gehen wieder zurück in unseren Ausgangstext, da werden wir noch eine Weile bleiben. 1. Mose 12, da sind zunächst persönliche Verheißungen an Abraham gegeben, nämlich in Vers 2 Segen. Ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen. Gott verspricht den Abraham, dass er ihn segnen will. Nun haben wir am ersten dieser fünf Abende gehört, dass das hier noch ein anderer Segen war, wie der Segen, den wir heute haben in der Gemeinde Jesu. Wir haben heute einen geistlichen Segen in Christus. Abraham hatte durchaus einen materiellen Segen. Der Segen des Alten Testaments, ich wiederhole es hier nochmal, war Fruchtbarkeit, viel Land, viel Vieh, viel Kinder. Der Segen war Gesundheit und Sieg über Feinde. Und das hat Abraham wirklich bekommen. Fruchtbarkeit, wenn auch nach langer, langer Wartezeit und nur durch diesen einen, an dem alles hing, aber über den dann doch wieder viele nachkommen. Und er hatte Gesundheit und er hatte auch Sieg über die Feinde. Also, Abraham wird gesegnet, er bekommt einen großen Namen. Ich will deinen Namen groß machen. Es gibt kaum jemanden, der in der ganzen Welt so bekannt ist wie Abraham. Auch die Moslems kennen ihn. Auch im Koran steht von Abraham, er hat einen großen Namen, er ist in der ganzen Welt bekannt. Dann er hat viele Nachkommen, wie ich es eben schon andeutete, über diesen Trichter Isaak ging es dann weiter und er hat heute viele Nachkommen in der irdischen Linie, aber auch in der geistlichen Linie. In Christus hat er weltweit Nachkommen. Er ist auch der Vater vieler Völker geworden. So wurde ihm das in Kapitel 17, Vers 4 und 5 prophezeit. Das stimmt auch. Es gibt auch noch andere Völker, die sich nach ihm nennen und somit Vater vieler Völker. Und dann wurde ihm versprochen, das Land Kanaan zum ewigen Besitz. Nun sagen wir, ja Moment, ewiger Besitz des Landes Kanaan? Es gab doch eine so lange Zeit, als das Land Israel menschenleer war, zumindest auch judenleer. Wieso ewiger Besitz? Wir müssen unterscheiden zwischen dem Besitz einer Wohnung und dem Bewohnen einer Wohnung. Es gibt Leute, die haben eine Eigentumswohnung, aber bewohnen sie nicht. Sie ist vermietet. Aber sie besitzen sie. Und das Land Kanaan ist ewig im Besitz Abrahams und seiner Nachkommen. Auch wenn es zwischendurch nicht von ihnen bewohnt wurde. Und somit ist auch diese Verheißung in Erfüllung gegangen. Ewiger Besitz des Landes Kanaan. Also diese Verheißungen an Abraham haben sich alle erfüllt, schon zu seinen Lebzeiten, und sie werden sich auch in einem tieferen Sinn noch erfüllen in der zukünftigen Heilsgeschichte. Also das waren die persönlichen Verheißungen an Abraham. Dann haben wir hier auch nationale Verheißungen für Israel, das hier ja immer im Hintergrund schon auftaucht, wenn es nämlich heißt in Vers 2, ich will dich zu einer großen Nation machen. Dann ist hier zwar nicht namentlich Israel genannt, aber die große Nation ist natürlich Israel. Aus Abraham soll also ein großes Volk werden, eine große Nation, das Volk Israel. Und die Nachkommen Abrahams, eben dieses Volk, soll das Land für immer besitzen. Das alles wird hier an nationalen Verheißungen für Israel schon kund. Und dann stecken hier sogar in diesen wenigen Versen Verheißungen für alle Völker der Erde drin. Das ist überhaupt der größte Segen, der je einem einzelnen Menschen gegeben wurde, dieser Abraham-Segen. 1. Mose 12, Vers 3 lesen wir ja, ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also Verheißungen für alle Völker. Gott verhieß, dass durch die Nachkommen oder auch den Nachkommen, das kann man nämlich im Hebräischen überhaupt nicht erkennen hier, weil da wörtlich steht durch den Samen, und das kann sowohl Einzahl als auch Mehrzahl sein, dass alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und das hat sich im Kommen Jesu und in seinem stellvertretenden Opfertod erfüllt, denn in der Erlösung Jesu bietet Gott das Heil allen Völkern an. Und die Geschichte zeigt, dass bis zum heutigen Tag in allen Völkern oder in den allermeisten Völkern bereits Menschen sind, die diese Erlösung angenommen haben. Und die Bibel sagt ja, wenn wirklich aus allen Geschlechtern Menschen errettet sind, dann wird auch der Herr wiederkommen. Und noch eins zeigt die Geschichte. Die Völker, die Israel Gutes getan haben, die wurden immer von Gott gesegnet. Wo ganze Nationen, auch unter der Führung ihrer Regierung, wo ein ganzes Volk eben von der Regierung an oder durch einen Monarchen vertreten, dem Volk Israel Gutes getan hat, da wurde dieses Volk gesegnet von Gott. Und die Völker, die Israel verfolgt haben, Schaden zugefügt haben, die wurden von Gott gerichtet. Und ihr wisst, welches Volk da ganz oben steht in der Skala, das ist unser deutsches Volk. Wir haben Israel den größten Schaden zugefügt in seiner Geschichte. Wir haben innerhalb weniger Jahre 6 Millionen dieses Volkes umgebracht, mehr als die Hälfte der damals lebenden Juden getötet und sogar die Endlösung angestrebt durch die Führer dieser Ideologie, und Gott hat daraufhin mit seinem Gericht nicht zurückgehalten. Als 1945 unser Land in Schutt und Asche lag, da wussten alle, dass Gott sich an diesem Punkt nicht spotten lässt. Also wir sehen Verheißungen für alle Völker, Segen, aber auch eine Ermahnung hier: Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Das galt nicht nur persönlich, wer dem Abraham fluchte, sondern auch wer dieser ganzen Nation Israel fluchte. Dann wollen wir uns die Merkmale dieses Bundes mit Abraham genauer anschauen. Wisst ihr, dieser Bund, der ist grundlegend für die ganze Heilsgeschichte. Dieser Bund ist so fundamental, dass wir hier genau hingucken müssen. Der Bund Gottes mit Abraham ist ein ewiger, zeitlich unbegrenzter Bund. Bitte geht mit mir nochmals in dieses Kapitel 17, was wir eben schon aufgeschlagen hatten, Kapitel 17, Vers 7 bis 8. Kapitel 17, 7: Ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deine Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund. Der Bund ist ewig, nicht zeitlich begrenzt, um dir Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Und jetzt Vers 8: Und ich werde dir und deine Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott sein. Der Bund ist also ewig. Und der Bund ist ohne Bedingungen. Haben wir hier irgendwo in 1. Mose 12 oder hier in 1. Mose 17 etwas von Bedingungen gelesen? Hat Gott gesagt: Abraham, wenn du das und das und das tust und wenn du das und das versprichst und wenn du das und das eingehalten hast, dann werde ich, dann will ich. Das wäre ein Bund mit Bedingungen, ein konditionaler Bund mit Bedingungen. Und den erkennt man immer daran, an der Formulierung wenn, dann. Und das haben wir hier nicht bei dem Bund mit Abraham, aber wenn wir genau hingeschaut haben, finden wir immer wieder die Formulierung: ich will, ich will, ich will, und das sagt Gott. Gott sagt hier zum Beispiel in 1. Mose 12, 2 und 3 viermal: ich will, ich will, ich will, ich will. Das sagt unsere Amelie auch oft, aber hier sagt das Gott, ja, ich will. Und das ist der große Unterschied. Gott ist hier der Hauptpartner dieses Bundes und er schließt den Bund ohne Bedingungen mit dem anderen Bundespartner. Jetzt gehen wir mal in Kapitel 15. Da wird nämlich der eigentliche Bundesschluss beschrieben. In 1. Mose 12 ist ja nur die Ankündigung, ja, da sagt Gott: ich will mit dir so einen Bund machen. Aber der eigentliche Bundesschluss wird in Kapitel 15 beschrieben. Und ich bin sicher, hier sind viele Bibelleser unter uns, die haben dieses Kapitel gelesen und gedacht: ja, da komme ich nicht ganz mit, was das soll. Das verstehe ich nicht ganz. Und mir ging es auch lange Zeit so. Ich habe jetzt erst durch das Studium von Unterlagen von Ernst Mayr den Schlüssel gefunden zum Verständnis auch für diese Verse. Lass uns mal von Vers 7 an lesen, einfach damit wir wieder ein Stück der Heiligen Schrift verstehen, dass Fragezeichen ausradiert werden können, ob sie nun sichtbar oder unsichtbar an der Stelle angebracht sind. Ich freue mich jedenfalls jedes Mal, wenn wieder ein Stückchen Wort Gottes aufleuchten kann und verstanden wird. Also Vers 7, 1. Mose 15, 7. Und Abraham glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an, das ist dieser fundamentale Satz, Vers 6. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und er sagte, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Da sprach er zu ihm, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. 5 Tiere muss Abraham bringen. Und er brachte ihm alle diese. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, Geier wahrscheinlich, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird, in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen, und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, Ägypten. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der 4. Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Bis dahin. Nee, jetzt lesen wir die anderen Verse auch noch. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. Gott. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom und so weiter. So, hier wurde uns der Bundesschluss beschrieben. Und nun müssen wir eine Sache wissen, um das zu verstehen. Und wenn man die nicht weiß, dann wird man sich wahrscheinlich schwer tun, sein Leben lang mit dieser Stelle. Im Alten Testament war das so, wer zwischen den ausgeteilten Opferstücken hindurchging, der verpflichtete sich, den Bund zu halten. Normalerweise hätten hier beide durchgehen müssen, Gott und Abraham, wenn beide Partner verpflichtet gewesen wären, den Bund zu halten. Und was hat Abraham gemacht in der Zeit, als Gott durchgegangen ist? Gar nichts, geschlafen. Deutlicher konnte das hier nicht ausgedrückt werden, dass die Verpflichtungen des Bundes ganz auf Gottes Seite liegen und Abraham überhaupt nichts dazu beizutragen hat. Das wollte Gott so. Es ist ein Bund ohne Bedingungen. Gott ging hindurch und verpflichtete sich, er ging die Bedingungen ein, Abraham schlief. Das ist der ganze Hintergrund dieser Schilderung. Es hat vielleicht noch ein paar weitere Bedeutungen, aber das ist jetzt die Bedeutung, die wir heute Abend brauchen, um das zu verstehen. Nun könnten wir sagen, ja gut, es waren keine Bedingungen an Abraham gestellt, aber wie ist das, nachdem Abraham versagt hat, persönlich versagt hat, auch moralisch tief versagt hat? Er hat ja auch einige krumme Touren gedreht in seinem Leben, der Abraham. Blieb der Bund trotzdem in Kraft? Ja, das können wir in der Bibel ganz deutlich sehen. Im 2. Mosebuch wird der Bund bekräftigt, das sehen wir, nach den Sünden der Erzväter, Abraham, Isaak und Jakob. Und die haben alle drei einige Schatten auf ihrer weißen Weste. Genau nach ihrer Geschichte in 2. Mose 2, Vers 24 und 2. Mose 6, Vers 2 bis 8, bekräftigt Gott den Bund mit Abraham. 2. Mose 2, 24, 2. Mose 6, 2 bis 8. Dann könnten wir sagen, ja, wie war das, nachdem Israel als Volk so oft in Götzendienst fiel, schlimmen, gräulichen Götzendienst betrieben hat, Baalskult und all diese heidnischen Dinge. Auch danach, im 1. Chronikbuch, Kapitel 16, Vers 15 bis 18, wird geschrieben, dass der Bund mit Abraham immer noch in Kraft war, auch nach diesem Versagen. Oder nach dem jahrhundertelangen Schweigen der Propheten, nachdem Gott das Nordreich und das Südreich weggeführt hatte und dann jahrhundertelang von Maleachi an keinen Propheten in Israel mehr auftreten ließ. Gott schwieg 400 Jahre lang. War jetzt der Bund Abrahams noch in Kraft? Jawohl. In Lukas 1, Vers 67 bis 75 können wir das nachlesen. Da wird es ausdrücklich gesagt, dass der Bund mit Abraham noch galt. Und nun könnten wir sagen, ja, aber als der Messias kam, der verheißene Erlöser, Jesus Christus, und sie ihn abgelehnt haben und auf grausame Weise getötet haben, war jetzt der Abrahamsbund noch in Kraft? Oh ja, in Apostelgeschichte 3, Vers 12 bis 15 und Vers 25 bis 26 greift Petrus in einer Predigt im Tempel in Jerusalem das auf und bestätigt, dass der Bund mit Abraham noch in Kraft ist für das Volk Israel. Apostelgeschichte 3, 12 bis 15 und 25 bis 26. Wir wollen diese Stellen jetzt nicht alle lesen. Es wäre interessant, das zu Hause nachzulesen, aber jetzt sprengt es einfach unseren Rahmen. Wir sehen, dieser Bund war wirklich ohne Bedingungen. Er war ganz von Gottes Seite her geprägt, gestiftet und Gott war treu, er hat ihn eingehalten. Wäre die Erfüllung der Verheißung des Abrahamsbundes von Abraham und seinen Nachkommen abhängig gewesen, von uns Menschen, dann hätte der Erlöser wohl nie kommen können und wir würden heute noch auf ihn warten. Noch etwas Leichtes zu diesem Abrahamsbund. Das Zeichen des Bundes, das kennen wir alle, das wissen wir, war die Beschneidung und ist die Beschneidung heute noch für die Israeliten. Aber die Beschneidung ist nicht Mittel der Erlösung, genauso wie heute in unserer Heilszeit der Gemeinde nicht die Taufe das Mittel zur Erlösung ist, weder die Säuglingstaufe noch die Erwachsenentaufe. So war damals auch die Beschneidung nicht das Mittel der Erlösung. Das zeigt auch das erste Mosebuch sehr einfach, dass das schon Kinder erkennen können, denn Abraham wurde schon die Gerechtigkeit geschenkt, als er Gottes Wort glaubte, dass Gott ihm Nachkommen schenken wird, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Da wurde es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, wie ich vorhin gelesen habe. Und erst danach, zwei Kapitel später, wurde als Siegel dieses Glaubens die Beschneidung eingeführt, in 1. Mose 17. Und genau das greift auch Paulus im Römerbrief auf, Kapitel 4, Vers 9 bis 12, und weist auf diese Reihenfolge hin. Die Beschneidung war auch keine Bedingung des Bundes. Gott hat nicht gesagt, wenn ihr beschnitten seid, dann mache ich den Bund mit euch. Nein, der Bund war bereits als ewiger und bedingungsloser Bund geschlossen, ehe die Beschneidung geboten wurde. Das kam erst anschließend. Abschließend noch ein paar Sätze zur Bedeutung dieses Abraham-Bundes. Ich sagte es eben schon, dieser Bund mit Abraham ist das Fundament der ganzen Heilsgeschichte bis heute. Die Erwählung Israels ist in diesem Bund mit Abraham mit verankert und Gottes Handeln mit dem Volk Israel in der Gegenwart und auch noch in der Zukunft gründet sich auf die Verheißungen an Abraham. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und in dir werden gesegnet alle Geschlechter, auch das Volk Israel. Der Bund Gottes mit Abraham garantiert somit auch den Fortbestand des Volkes Israel und den permanenten Besitz des Landes Kanaan bis zum Ende der Weltgeschichte. Kommen wir zu einem zweiten Bund, den wir nur ganz kurz behandeln wollen, damit wir dann noch Zeit haben für den dritten und vierten. Und der vierte, das ist der wichtigste, das wird dann der neue Bund sein. Der zweite Bund ist der Landbund. Wir wollen aufschlagen, 5. Mose 29. Das ist wahrscheinlich der unbekannteste Bund in der ganzen Bibel, der sogenannte Landbund. Manche nennen ihn auch Palästina-Bund, aber mit diesem Ausdruck bin ich nicht einverstanden. Das will ich noch mal kurz erklären. Ich habe es zwar neulich mal in Heidelberg schon gesagt, aber ihr verzeiht mir das, dass ich das noch mal wiederhole. Schaut, Palästina, dieses Wort sollten wir nicht verwenden. Warum? Das Wort heißt eigentlich Philisterland übersetzt. Philistea. Wie kommt es, dass dieses Land Philisterland genannt wird? Ihr wisst, dass das Volk Israel im Jahr 135 nach Christus, nach der Zerstörung des Tempels, als in Jerusalem kein Holz mehr gab, weil so viele Kreuze überall standen. In dieser schrecklichen Zeit, 135 nach Christus, nach dem Bar Kochba-Aufstand, wurde Israel verstreut in die ganze Welt, auf Schiffe verladen in Caesarea und in die ganze Welt deportiert. Es gibt Berichte, wie 135 nach Christus Juden in Trier an der Mosel angekommen sind, aus dem Volk Israel. Sie wurden verstreut. Und dann gab es dort, wo jetzt eben das Volk Israel wieder ist, jahrhundertelang, 1874 Jahre oder wie lange es war, keinen Juden. Es war ihnen bei Todesstrafe verboten, dieses Land zu betreten. Da gab es Türken jahrhundertelang und Engländer, alle möglichen Völker haben sich da getummelt, nur Juden durften dort nicht mehr hin. Und dann hat der römische Kaiser Hadrian 135, nachdem er die Juden da alle weggejagt hat, deportiert hat, noch eins draufgesetzt und hat den Gelehrten befohlen, welches Volk waren die schlimmsten Feinde des Volkes Israel in seiner Geschichte? Wir haben das schnell rausgehabt, das waren die Philister. Die haben nämlich Israel mehrmals an den Rand seiner Existenz gebracht. Goliath und diese Leute. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt nennen wir zur Strafe noch dieses Land mit dem Namen seiner Feinde. Philisterland, Philistäa. Und Philistäa sind im Hebräischen genau die gleichen Buchstaben wie Palästina. Der Hebräer schreibt nur die Konsonanten, nur die Mitlaute. Und das sind genau die gleichen. Philistäa oder Palästina. P und F ist sowieso sehr ähnlich im Hebräischen. Nur durch einen einzigen Pünktlein unterschieden. Also von daher heißt Palästina Philisterland. Und wenn wir das sagen, wenn wir das Wort verwenden, ja, Palästina, dann sagen wir indirekt, es ist das Philisterland. Nun gut, wir tun damit wahrscheinlich niemand weh, wenn wir hier keinen Juden haben unter uns, aber trotzdem sollten wir uns eigentlich das angewöhnen, dass das nicht die richtige Bezeichnung ist. Entweder Kanaan oder Israel, Land Israel. Es ist das Volk und das Land Israel. Aber Philisterland, das gibt es vielleicht in absehbarer Zeit wieder, wenn Arafat dann wirklich seinen Staat kriegen wird, ja, dann gibt es wieder Philisterland. Arafat ist ein Philister, ein Palästinenser. Gut, das dazu. Landbund, 5. Mose 29. Hier wird also eben gerade der Bund geschlossen im Blick auf dieses Land Israel. Der erste Bund mit Abraham bezieht sich mehr auf das Volk, auf die Personen, hier mehr auf das Land. Wir wollen jetzt natürlich nicht dieses Kapitel lesen, das wäre auch jetzt einfach zu lang, aber den Anfang wollen wir lesen. 5. Mose 29. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen im Land Ägypten getan hat, an dem Pharao und an all seinen Knechten und an seinem ganzen Land, die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. Und ich habe euch 40 Jahre in der Wüste geführt. Eure Kleider sind nicht an euch zerschlissen und dein Schuh an deinem Fuß ist nicht zerschlissen. Brot habt ihr nicht gegessen, Wein und Rauschtrank habt ihr nicht getrunken. Und dann, so bewahrt denn die Worte dieses Bundes und tut sie, Vers 8, damit ihr Erfolg habt in allem, was ihr tut. Es geht dann weiter, das will ich jetzt nicht mehr alles lesen. Hier wird ein neuer Bund geschlossen, eben dieser Landbund, und er ist nicht identisch mit dem Bund vom Sinai, das ist der Gesetzesbund. Von 2. Mose 19 und 20, als das Volk aus Ägypten herausgeführt war, am Berg Sinai, am Gebirge Sinai, genauer gesagt, am Berg Horeb, dort bekam Mose das Gesetz und da schloss Gott mit dem Volk Israel den Gesetzesbund. Und hier sind wir jetzt 40 Jahre später, kurz vor der Landeinnahme im Land Moab, jenseits des Jordan. Sie brauchten nur noch über den Jordan gehen und jetzt das Land unter Josua einzunehmen. Hier schließt Gott jetzt mit dem Volk den Landbund. Und dieser Landbund wurde auch mit der neuen Generation des Volkes Israel geschlossen, die später das Land tatsächlich einnahm. Ihr wisst ja, dass alle die, die den zehn Miesmachern gefolgt waren, von denen wir am Sonntag gehört haben, dass die in der Wüste weggerafft wurden, die zeitliche Strafe für ihren Unglauben war, dass keiner von ihnen in das verheißene Land kommen durfte. Nicht mal Mose. Josua und Kaleb waren die einzigen, die das verheißene Land betreten durften. Sie hatten den Miesmachern geglaubt und nicht den zwei Mutmachern, Josua und Kaleb. Und deswegen waren die nun alle gestorben und hier war jetzt eine neue Generation des Volkes Israel herangewachsen nach 40 Jahren. Und mit dieser neuen Generation schließt Gott diesen Landbund. Und die Bedeutung dieses Bundes ist einfach eine Bestätigung des Bundes Gottes mit Abraham, dass er auch jetzt noch gilt, nach diesem Ungehorsam des Volkes und Götzendienst. Kaum kam Mose vom Berg runter, da war schon der goldene Stier dort, oder goldenes Kalb, sagen viele, es war aber ein Stier, der angebetet wurde. Und Gott bestätigt hier den Bund und sagt, er gilt immer noch. Und der Gesetzesbund hat die Verheißungen an Abraham nicht aufgelöst. Der Landbund gilt auch der gegenwärtigen Generation des Volkes Israel. Sie sind jetzt wieder im Land, auch wenn sie noch nicht erneuert sind, wenn sie noch verstockt sind, wenn sie noch die Decke über ihren Augen haben. Aber dieser Bund gilt ihnen und auch den noch nach ihnen kommenden Generationen. Das wird alles hier in dem Kapitel 5. Mose 29 ausgeführt, was wir uns jetzt eben sparen zu lesen. Lasst uns zu einem dritten Bund kommen, der auch sehr wichtig ist im Alten Testament, nämlich der Bund mit David oder der sogenannte Königsbund. Auch ein ganz entscheidender Bund. Es gibt im Alten Testament zwei große Bünde mit Personen, nämlich Abrahams Bund und Davids Bund. Und hier ist der zweite, dieser Königsbund mit David. Wir wollen aufschlagen 2. Samuel 7. 2. Samuel Buch, Kapitel 7. David war ja schon als junger Mann zum König gesalbt worden auf den Hirtenfeldern von Bethlehem durch den Propheten Samuel. Aber er musste warten, denn König war man auf Lebenszeit und Saul war vor ihm und er musste warten, bis Gott den Saul wegnimmt. Eine lange Warteschule im Leben des David. Er hat über 20 Jahre warten müssen, bis er König wurde. Und nun war es endlich soweit. Er wurde zuerst nur König über einen Teil Israels und dann später über das ganze Israel, hatte viele Kriege hinter sich, viel Blut war geflossen, bis es nun endlich soweit war, dass David König war über Israel. Und nach seinen erfolgreichen Kriegen hatte David nun den Wunsch, dem Herrn ein Haus, ein Tempel zu bauen. Er sagte, deine Lade, die Lade des Bundes, die ist in einem Zelt, das ist doch dir nicht würdig. Wir wollen ein großes Gotteshaus bauen. Nun lesen wir Kapitel 7, Vers 1 bis 3. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor allen seinen Feinden, da sagte der König, David, zum Propheten Nathan. Interessant, die Könige hatten ja alle Begleiter, Propheten als Begleiter. Einzigartig in der Geschichte, dass Gott Königen Propheten an die Seite stellt. Könige waren beamtet, das waren Leute, das war eine absolute Monarchie, ja, wenn man so will, in unserem Sprachgebrauch. Aber Gott wollte doch nicht, dass es eine absolute Monarchie ist, dass die machen konnten, was sie wollten. Deswegen gab er ihnen Propheten an die Seite, die ihnen immer wieder im Auftrag Gottes den Spiegel hinhalten mussten und sagen mussten, du bist nicht dem Herrn gehorsam. Du hast sein Wort übertreten, du lebst nicht nach Gottes Ordnung. Und so hatte ja Nathan auch David überführt nach seinem Ehebruch und Mord mit Bathseba und Uria. Und interessant, der Nathan begleitete ihn auch jetzt noch. David hat sich nicht dieses lästigen Propheten entledigt irgendwann und gesagt, ah, du weißt so viel aus meiner Vergangenheit, komm jetzt, geh mal woanders hin. Nein, der Nathan blieb schön an den Fersen des David. Vers 2. Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zum König, geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Hier sehen wir den Propheten etwas voreilig. Er hat Gott nicht gefragt. Das klingt ihm sehr gut. Ja, du willst Gott ein Haus bauen? Was kann daran falsch sein? Du bist der König, du bist gesalbt. Das wird schon in Ordnung sein. Bau du ihm dein Haus. Und dann lesen wir weiter. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan. Und nun wird ein Prophet Gottes korrigiert. Es ist gut, wenn sich Propheten Gottes auch korrigieren lassen. Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David. So spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David, sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Seht ihr, Abraham bekommt einen großen Namen und David. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher, und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Du willst mir ein Haus bauen? Nein, ich werde dir ein Haus bauen, sagt Gott. Und lehnt hier ab, dass David der sein soll, der den Tempel baut. Wir wissen, sein Sohn Salomo durfte dann den Tempel bauen. David nicht. Aber interessant ist, Gott sagt, ich will dir ein Haus bauen. Was heißt das? Gott hat David nicht ein Haus gebaut aus Stein oder Holz. Das hatte David schon, einen Prachtpalast aus Zedern. Nein, wenn Gott sagt, ich will dir ein Haus bauen, dann meint er damit, ich will dir eine Dynastie schaffen, eine Thronfolge. Das meint das hier, ein Haus bauen. Ich will dafür sorgen, dass deine Nachkommen weiter auf dem Thron sitzen, dass du eine Dynastie bekommen wirst, wie man das nennt, bei den Königshäusern. Eine Dynastie. So wie im Königshaus von England, aber die ist nicht so glanzvoll wie die des David. Und so sehen wir, obwohl David nicht den Tempel bauen durfte, schloss Gott doch einen bedeutsamen Bund mit ihm, wie wir jetzt gleich im Folgenden lesen werden. Obwohl hier der Begriff Bund nicht vorkommt, ist es doch ein Bund, und an anderen Stellen der Bibel wird er auch wörtlich Bund genannt. Zum Beispiel in 2. Samuel 23, Vers 5, wer sich das aufschreiben will, da steht das hebräische Wort Berit für Bund. Hier nicht in diesem Zusammenhang, aber in 2. Samuel 23 im selben Buch, Kapitel 23, Vers 5. So, welche Verheißungen werden David gegeben? Wir haben eben gesehen, welche großartigen Verheißungen Abraham bekommen hatte. Nun schauen wir, was Gott David versprochen hat. Zuerst aber, bevor David kommt, dem Volk Israel wird ein sicheres Land verheißen. Wir haben es eben gelesen, dass es an einer Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät. Eine Verheißung an das Volk Israel, die wird sich erst im Reich der 1000 Jahre, im tausendjährigen Reich, vollends erfüllen. Bis dahin werden die Skat-Raketen von Saddam Hussein oder irgendwelche anderen Geschosse, aus welcher Richtung sie auch noch kommen werden, Israel bedrohen. Ich habe mal gehört vor einigen Jahren, dass Israel den höchsten Valium-Verbrauch hat der Welt, Pro-Kopf-Verbrauch. Warum? Weil es kein Volk der Erde gibt, was so bedroht leben muss wie dieses kleine Volk. Auf einer Landfläche so groß wie der Schwarzwald lebt dieses Volk, umgeben von einer Feindesmacht 50-fach größer und zahlreicher als dieses Volk. Und deswegen der hohe Valium- und Tablettenverbrauch. Also es wird die Zeit kommen, da wird Israel kein Valium mehr brauchen. Und wir auch nicht. Ja, ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden, heißt Gott für sein Volk. Dann eine Verheißung für Salomo. Wenn wir weiterlesen, Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Das ist zunächst mal sein direkter Sohn Salomo, der ja interessanterweise von der Bathseba kam, nicht von Michal oder einer anderen Frau, sondern von der Bathseba. Der baute dann später tatsächlich diesen prachtvollen salomonischen Tempel. Und jetzt wird hier gesagt, Vers 13, und ich werde den Thron seines Königtums festigen für immer. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Das ist ein Wort an Salomo. Wenn er verkehrt handeln würde, dann hat Gott ihm hier verheißen, dann wird er gezüchtigt. Und das ist ja auch später im Leben des Salomo so eingetroffen. Gott hat ihn auch auf seine Weise gezüchtigt. Aber jetzt zu den Verheißungen an David. Auch David hat einen großen Namen verheißen bekommen, wie ich eben schon las in Vers 9. Dann ein beständiges Haus, also eine beständige Dynastie. Das heißt, dass Gott die Familie Davids nie vollständig umkommen lassen würde, damit immer ein Nachkomme auf dem Thron Davids regieren könne. Das steht hier im Vers 16, dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Und dein Thron soll feststehen für ewig. Also David bekommt verheißen ein beständiges Haus, ein beständiges Königtum und einen beständigen Thron. Hier wird gesagt, der Thron Davids soll ewig bestehen. Nun könnten wir wieder fragen, hat denn David immer einen Nachfolger auf seinem Thron gehabt? War denn immer ein Davidide, ein Nachfolger Davids auf dem Thron in Israel? Nein. Zur Zeit Jesu war Herodes, das war nicht mal ein Jude, sondern ein Halbjude, ein Edomiter. Also können wir das nicht so sagen. Was heißt das, dass der Thron Davids ewig bestehen soll? Der Thron Davids bedeutet, das Recht zu herrschen soll bei der Familie Davids bleiben. Das Recht zu herrschen. Das war immer bei David und seinen Nachkommen. Das heißt aber nicht, dass Davids Nachkommen immer ohne Unterbrechung geherrscht haben. Aber das Recht zu herrschen war immer bei ihnen. Das ist jetzt wieder so eine Unterscheidung wie vorhin mit der Wohnung. Die Wohnung kann ich immer besitzen, wenn ich auch nicht immer drin wohne. Und so hier, ich kann immer das Recht haben zu herrschen, wenn ich es auch nicht immer ausführe. Aber ich hätte das Recht, immer zu herrschen, weil Gott es so versprochen hat, hier im Blick auf den David. Dieses Recht zu herrschen wurde auf Jesus Christus übertragen und wird in ihm einmal vollständig erfüllt werden. Er wird es sein, der im vollen Sinn auf dem Thron Davids herrschen wird. Jesus ist der Sohn Davids, der auf dem Thron Davids regieren wird. Davon hat Jesaja schon geweissagt. In Jesaja 9, Vers 6 steht, seine Herrschaft soll groß werden und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Und da ist ja im Zusammenhang von dem Messias die Rede. Ein Kind ist uns geboren. Wir kennen diese wunderbare Adventsweissagung. Und da heißt es, und das Reich seines Friedens soll kein Ende nehmen auf dem Thron Davids. Matthäus nennt Jesus den Sohn Davids in Matthäus 1, Vers 1. Wird Jesus Sohn Davids genannt? Lukas tut das Gleiche in Lukas 3, 23 und 31. Ich nenne jetzt einfach ein paar Stellen. Der Engel Gabriel spricht vom Thron seines Vaters David bei der Ankündigung von Jesu Geburt in Lukas 1. Und Petrus verknüpft in seiner Pfingstpredigt den Thron Davids mit der Auferstehung Jesu Christi und sagt, Jesus Christus wird auf dem Thron Davids regieren. Jetzt noch ein letzter Gedanke, bevor wir den Rest uns auf Folie anschauen können, dann wird es etwas leichter für euch. Ich konnte heute nicht mehr alles auf Folie ausdrucken, weil ich bis kurz vor Beginn der Bibelstunde noch gearbeitet habe. Der Thron Davids ist nicht identisch mit dem Thron Gottes im Himmel. Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Das müssen wir auseinanderhalten. Der Thron Davids war damals schon ein sichtbarer Thron hier auf der sichtbaren Erde, als David auf dem Thron saß. Und er wird auch im Reich der 1000 Jahre, im Millennium, im tausendjährigen Reich, ein sichtbarer Thron hier auf dieser sichtbaren Erde sein. Christus wird als der Messias in Jerusalem auf diesem Thron sitzen. Das können wir nicht irgendwie vergeistigen, in den Himmel schieben. Im Himmel ist auch ein Thron, aber das ist der Thron Gottes, des Vaters. Das ist nicht der Thron Davids, der ist nicht im Himmel. Und wir haben eine Belegstelle dafür, wenn ihr das gerade mit mir aufschlagt, Offenbarung 3, Vers 21. Da nennt nämlich Jesus in einem Atemzug beide Throne. Übrigens wisst ihr, warum man Thron mit H schreibt. Man hat ja in der wilhelminischen Zeit bei Kaiser Wilhelm alle deutschen Worte mit TH abgeändert und das H gestrichen. Tür wurde bis dahin mit TH geschrieben. Ja? Und dann hat man aus allen Worten, es gab noch viele solche Worte, das H rausgestrichen. Und dann wollte man auch bei Thron das H rausstreichen und dann hat Kaiser Wilhelm gesagt, halt, an meinem Thron wird nicht gewackelt. Bei Thron bleibt das H drin. Und so schreibt sich Thron heute noch mit H. Das nur nebenbei. Jetzt Offenbarung 3, Vers 21. Ist das Sendschreiben an Laodicea. Offenbarung 3, Vers 21. Wir lesen nochmal. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, sagt Jesus. Das ist der Thron Davids, meinen Thron. Wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Der Thron des Vaters im Himmel, auf den hat sich unser Herr Jesus nach der Himmelfahrt gesetzt, mit dem Vater zusammen, zur Rechten Gottes. Er ist jetzt also auf dem Thron des Vaters im Himmel. Stephanus sah ihn zur Rechten stehen bei der Steinigung. Und wenn er kommen wird, sichtbar wiederkommen wird, zur Errettung des Volkes Israel, dann wird er sich sichtbar auf den Thron Davids in Jerusalem setzen. Ihr seht hier in einem Vers, werden beide Throne genannt und eindeutig unterschieden. Sie sind nicht identisch. Ich betone das, weil es da eben falsche Sicht gibt, falsche Lehre, wo manche Leute eben das tausendjährige Reich ablehnen in dieser sichtbaren Gestalt und sagen und das alles vergeistigen und sagen, das ist doch alles im Himmel und so weiter. Nein, das ist hier auf der Erde. Gegenwärtig regiert Christus also auf dem Thron des Vaters im Himmel, dann aber auf dem Thron seines Vaters David. Und das wird uns auch in Apostelgeschichte 15, Vers 14 bis 18 noch einmal bestätigt, dass Christus dann auf dem Thron David sitzen wird. Übrigens, Jesus hat in der Vergangenheit noch nie auf dem Thron seines Vaters David regiert. Als Jesus hier auf dieser Erde war, war der Thron Davids nicht vorhanden. Herodes war auf dem Thron, er war König in Israel. Es gab keinen Thron Davids. Jesus war noch nie auf dem Thron Davids. Er wird es erst zukünftig sein in dem Reich der 1000 Jahre. Dieser Davidsbund hat eine ganz große Sicherheit, dass er in Erfüllung gehen wird in allen Verheißungen, die noch ausstehen. Denn Gott nannte auch für diesen Bund keine einzige Bedingung, wie beim Abrahamsbund. Habt ihr irgendwo gelesen, dass Gott zu David gesagt hat, wenn du, dann? Nein, auch bei David haben wir eben wieder gelesen, ich will. Es ist wieder ein Bund, ein deklarativer Bund, wie man diese Art nennt, also den Gott erklärt, den er von seiner Seite ausschließt, mit David. Und Gott bricht den Bund nicht, er ist treu. Und weil die Menschen keine Bedingung eingehen mussten, kann dieser Bund auch von Seiten der Menschen nicht gebrochen werden. Gott wird seine Seite erfüllen. Und diese Sicherheit der Erfüllung des Bundes wird auch im Alten Testament an vielen Stellen betont, an einer Stelle sogar mit einem Eid, Wer sich die Stelle notieren will, Psalm 132, Vers 11, hat Gott mit einem Eid verheißen, dass dieser Davidsbund in Erfüllung gehen wird. Also, wir sehen zwei große Bünde im Alten Testament, Abrahams Bund und Davids Bund, und beide Bünde ohne Bedingungen, rein von Gottes Seite aus. Und darum sind sie ewig und darum werden sie sich auch ganz gewiss erfüllen, weil der Mensch da ausgeschlossen ist. Immer wo der Mensch ausgeklammert ist, da klappt's. Wenn der Mensch mit eingeschlossen ist, dann ist alles in Frage gestellt. Wir kommen zum letzten Bund heute Abend. Für uns der schönste Bund. Aber da hoffe ich, dass für den einen oder anderen ein paar neue Gedanken dabei sind. Vielleicht auch schon bisher, aber hier denke ich doch auch. Der neue Bund. Die Stelle, die wir dazu lesen wollen, ist Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Kann man sich ganz gut merken. Jeremia 31, Vers 31. Bis 34. Wollen wir auch diesen Abschnitt zunächst lesen? Gott sagt durch den Propheten Jeremia: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Habt ihr gehört, mit wem der Bund geschlossen werden soll? Mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Bitte nicht vorschnell denken, aha, der neue Bund, das ist mit der Gemeinde. Nicht vorschnell. Hier haben wir gelesen, Gott sagt, ich schließe mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Das ist der Sinai-Bund, der Gesetzesbund. Den haben sie gebrochen. Obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern, Vers 33, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich kennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Eine ganz großartige Verheißung mitten in der Zerstörung, in der Wegführung des Volkes nach Babylon, in einer ganz trostlosen Zeit, bekommt Jeremia diese Verheißung des neuen Bundes. Das war Ermutigung damals für dieses zerschlagene Volk. Also, das Alte Testament sagt hier ganz deutlich, dass Gott den Bund, den neuen Bund, dem Volk Israel verheißen hat. Jetzt schauen wir uns wieder die Merkmale des neuen Bundes an. Der neue Bund, haben wir hier gesehen, die Partner, und nun die Merkmale, ich decke sie gleich alle auf. Die Merkmale des neuen Bundes, der neue Bund ist ohne Bedingungen für das Volk Israel. Der alte Bund war mit Bedingungen für das Volk Israel. Das war der einzige Bund, den Gott geschlossen hat mit Bedingungen, der am Sinai. Da hieß es immer, wenn du gehorchst und wenn ihr wandelt in all den Satzungen und was der Herr geboten hat, dann bekommt ihr Segen. Und wenn nicht, dann bekommt ihr Fluch. Da hieß es immer, wenn, dann. Der Sinai-Bund, der ist an Bedingungen geknüpft. Und das ist so wichtig, dass wir das heute Abend lernen zu unterscheiden. Wir gehören nicht zu diesem Sinai-Bund. Wir stehen nicht in dieser Leistungsbeziehung. Wenn wir etwas erfüllen, dann nimmt Gott uns an. Oder dann dürfen wir bei ihm bleiben. Dann segnet er uns. Und wenn wir übertreten, dann ist der Bund gebrochen und Gott kann mit uns nichts mehr anfangen. Wir hatten gestern jemanden vor uns, der in diese Richtung dachte. Er hat jetzt schwer versagt in seinem Leben und nun dachte er, ein gläubiger Bruder, der über viele Jahre dem Herrn Jesus folgt, und nun dachte er, Gott hat ihn an die Seite gestellt und Er ging sogar so weit zu sagen, nun kann ihn Gott zertreten. Und wir konnten ihm sagen, dass das in der Zeit der Gemeinde überhaupt kein Sprachgebrauch ist. Ja, dass wir das im Neuen Testament so gar nicht finden, dass Gott uns, wenn wir versagt haben, zertreten will oder so etwas. Das ist völlig undenkbar. Wir sind seine geliebten Kinder. Und wenn wir versagen, dann will er uns zurechtbringen. Dann kann er uns auch einmal züchtigen. Aber nirgendwo lesen wir da, dass er uns zertreten will. Lassen wir auf keinen Fall solche Gedanken in unserem Herzen aufkommen. Nein, das müssen wir unterscheiden. Das war dieser Bund mit Israel, der an Bedingungen geknüpft war. Die waren ganz klar ausgemacht. Das ist ein ganz großer Rechtsvertrag, einer der größten der Geschichte überhaupt. Dieser Bund mit Israel am Sinai. Aber der neue Bund mit dem Volk Israel ist ohne Bedingungen. Seine Erfüllung ist dann nicht mehr vom Gehorsam Israels abhängig, wie bei dem alten Bund vom Sinai. Das ist was ganz Großartiges für das Volk Israel, weil sie könnten es nicht erfüllen. Wenn der neue Bund auch wieder Bedingungen hätte, würde das Gleiche rauskommen wie beim alten auch. Der Mensch kann es nicht erfüllen. Das Herz ist böse und hat keine Kraft, den Gehorsam Gottes zu tun. Dann B. Wo Gott die Verheißungen des neuen Bundes nennt, sagt er immer, ich will. Die Erfüllung seiner Verheißungen ist allein von Gottes Treue abhängig. Auch hier bei diesem neuen Bund sagt Gott immer wieder, ich will. Diese wunderbaren Worte. Hier in dem Abschnitt, aber noch deutlicher, wer sich's notieren will oder abschreiben, Hesekiel 36, die Verse 24 bis 27. Wir wollen es jetzt nicht lesen, aber das ist eine bekannte Stelle, da sagt Gott auch mehrmals, ich will. Und das ist einfach so ein deklaratives Ich will, ja, so eine Proklamation. Da sagt Gott, ich will, und wenn das der lebendige Gott sagt, dann steht da etwas dahinter und dann wird es auch in Erfüllung gehen. Die Erfüllung seiner Verheißungen ist allein von Gottes Treue abhängig, nicht vom Menschen. Der neue Bund ist ein ewiger Bund, das bedeutet, Israel ist für immer das Bundesvolk Gottes. Ich habe das hier absichtlich so dick geschrieben. Auf der Folie ist alles dick gedruckt, aber hier auf meinem Manuskript ist es dick fett ausgedruckt. Israel ist für immer das Bundesvolk Gottes. Warum betone ich das so? Es gibt schon immer Theologie, vor allen Dingen schon seit Martin Luther, der hat damit begonnen, die Verheißungen auf das Volk Israel, auf die Gemeinde Jesu zu übertragen und zu vergeistigen und zu sagen, wir, die Gemeinde, wir sind das neue Israel, das geistliche Israel, und das Israel im Fleisch als Volk hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Die haben den Herrn Jesus gekreuzigt, die hat Gott verworfen, bei denen läuft überhaupt nichts mehr. Diese Linie ist in der Theologie weit verbreitet. Auch heute noch, ein Großteil der evangelischen Theologie folgt dieser Linie, von Martin Luther begonnen. Bei Martin Luther kann man es auch noch am besten verstehen. Luther hatte eine große Liebe zum Volk Israel, zunächst, eine ganz große Liebe. Und als er das Evangelium entdecken durfte und dann auch den Juden dieses Evangelium von der Gnade in Jesus Christus bezeugt wurde, verkündet wurde, da hatte Luther die ganz große Hoffnung, jetzt werden sie Jesus als ihren Messias erkennen. Jetzt werden sie ihn annehmen. Aber er wurde enttäuscht. Die Juden taten es nicht und scherten sich überhaupt nicht darum und haben Jesus nach wie vor ignoriert und nicht als ihren Messias gesehen. Und da schlug Luthers Liebe zu den Juden um in fanatischen Hass. So sehr wie er sie vorher geliebt hat, hat er sie am Ende seines Lebens gehasst. Das ist einer von den dunklen Flecken im Leben des Martin Luther. Das schmälert seine Leistung überhaupt nicht. Gott hat ihn in wunderbarer Weise gebraucht, aber er war ein Mensch wie wir und wir glauben nicht an Martin Luther. Wir wollen ihn auch nicht in falscher Weise verehren. Er hat sogar dann mitgeholfen, dass Adolf Hitler sich auf ihn berufen konnte bei der Judenverfolgung, weil er noch in seiner letzten Predigt gesagt hat, wenn er irgendwo einen Judengenossen seht, schlagt ihn tot. In der letzten Predigt, kurz vor seinem Tod. Denkt, er sei ein leibhaftiger Teufel, bekreuzigt euch, wenn ihr ihn seht, und so weiter, sagt er da in der Predigt. Und deswegen muss ich das hier so deutlich sagen, Das ist eine falsche Linie der Theologie. Da hat Luther geirrt und auch viele andere, die ihm da gefolgt sind. Israel ist und bleibt das Bundesvolk Gottes. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen, sagt der Römerbrief, Kapitel 11, 29. Nun wollen wir noch sehen, der Segen des neuen Bundes. Großartig, weil das auch uns angeht. Der Segen des neuen Bundes ist zunächst einmal die Wiedergeburt. Wenn ihr Jeremia 31, Vers 33 noch aufgeschlagen habt, da steht, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Das ist die Wiedergeburt. Wenn da innen drin im Herzen etwas verändert wird, wenn Gott das steinerne Herz herausnimmt und das fleischerne hineingibt, wie Hesekiel so wunderbar ausdrückt. Also die Wiedergeburt ist ein Segen des neuen Bundes, der Israel verheißen ist. Aber nun habe ich es hier schon angedeutet. Wir als Gemeinde haben schon Teil an diesem Segen des neuen Bundes, nämlich wenn wir die Wiedergeburt erleben, wie Johannes 3 beschrieben mit Nikodemus, wenn wir wiedergeboren werden durch das Wort des lebendigen Gottes, dann haben wir den Segen dieses neuen Bundes, die Wiedergeburt. Eigentlich für Israel gedacht, aber wir dürfen Mitteilhaber dieser Verheißung sein. Dann die Vergebung der Sünden. Was gibt es Schöneres? Wir lesen im Vers 34, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Vergebung der Sünden, Innewohnung des Heiligen Geistes, Erleuchtung des Heiligen Geistes und die endgültige Wiederannahme Israels. Das ist der Segen des neuen Bundes für Israel. Für Israel zunächst. Nun schauen wir uns an, welche Beziehung wir als Gemeinde zu diesem neuen Bund haben. Also ihr habt das eben registriert. Zunächst ist auch dieser neue Bund für das Volk Israel gegeben. Für das Volk Israel. Aber, das steht auch nochmal hier bei A, das Alte Testament zeigt sehr deutlich, dass der neue Bund mit dem irdischen Volk Israel aufgerichtet wird. Die Gemeinde war ja zur Zeit des Alten Testaments überhaupt noch nicht bekannt, war ja noch ein Geheimnis, wird dort auch nie genannt im Alten Testament. Von daher ganz klar, dieser neue Bund bezieht sich auf das Volk Israel. Aber jetzt B. Trotzdem hat die Gemeinde eine Beziehung zum neuen Bund. Denn unser Herr Jesus sagte bei der Einsetzung des Mahls, im Obersaal, in Jerusalem, vor der Kreuzigung, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und er gibt ihn den Jüngern und sagt, der neue Bund in meinem Blut. Da haben wir schon den Beginn des neuen Bundes. Hier im Alten Testament wird er ja nur angekündigt, ja, wird er ja nur verheißen. Und hier ist der Beginn des neuen Bundes, als Jesus am Kreuz von Golgatha sein Blut vergießt. Da beginnt der neue Bund. Als er ruft, es ist vollbracht und dort stirbt, da tritt der neue Bund in Kraft. Und die Gläubigen, die zur Gemeinde Jesu gehören, wir Gläubigen, wir haben nun schon Anteil an dem geistlichen Segen dieses neuen Bundes. Wir haben genau das empfangen, was wir eben gesehen haben, was der Segen ist, nämlich die Wiedergeburt. Das wird Israel mal noch erleben als ganzes Volk, aber wir haben es jetzt schon erlebt als Einzelne. Wir durften es jetzt schon vorweg bekommen, was Israel später als Volk erfahren wird. Die Wiedergeburt, die Vergebung der Sünden, die Innewohnung des Heiligen Geistes und die neue Wesensart, die neue Natur, der Christus in uns, der uns geschenkt ist. Das haben wir bekommen als Segen des neuen Bundes. Steht uns eigentlich gar nicht zu, war für Israel gedacht. Aber Israel geht diese Umwege, hat den Messias abgelehnt und wir als Menschen aus den Nationen kommen zunächst in den Genuss dieser großartigen Verheißungen. Das war Gottes Ratschluss, das war sein weiser Plan von Ewigkeit her, wo er in alle Ewigkeit gepriesen werden wird für diese Weisheit, wie wir Menschen sie hätten nie ausdenken können. Wir sehen auch noch an einer Nebenbemerkung hier, dass wir wirklich nun mit dem neuen Bund zu tun haben als Gemeinde, denn die Apostel werden im Neuen Testament Diener des neuen Bundes genannt. Sie werden Diener des neuen Bundes genannt, Paulus und die anderen Apostel. Also ist ganz deutlich, sie haben der Gemeinde Jesu gedient, werden aber Diener des neuen Bundes genannt. Das heißt, das passt zusammen. Und die vollständige Erfüllung dieses neuen Bundes bleibt jedoch dem Volk Israel vorbehalten. Noch einmal, wenn Christus wiederkommen wird, dann werden die Israeliten als ganzes Volk eine nationale Wiedergeburt erleben. Eine Volksbekehrung. In einem Augenblick wird sich ein ganzes Volk bekehren zu Christus hin und wird den erkennen, in den sie gestochen haben. Wir wollen das als letzte Bibelstelle gleich noch aufschlagen. Ich nehme aber zuvor noch eine letzte Folie auf. Dann schließen wir dann. So, ich sage das hier nochmal. Die zukünftige Erfüllung des neuen Bundes ist für das Volk Israel. Warum? Die Grundlage des neuen Bundes ist das Blut Jesu Christi. Durch den Opfertod Jesu ist der neue Bund eingesetzt. Er begann durch das Sterben Jesu. Seitdem, da die Grundlage für den neuen Bund durch den Opfertod Jesu schon geschaffen ist, hat die Gemeinde, haben wir bereits jetzt Anteil an dem geistlichen Segen des neuen Bundes. Ich betone hier geistlichen Segen. Wir haben nicht Anteil an dem materiellen Segen des neuen Bundes. Jetzt wird es ganz schwierig. Wenn Israel sich bekehren wird, die werden auch materiell gesegnet, weil sie dann im tausendjährigen Reich hier auf dieser Erde gesegnet sein werden als das Bundesvolk. Sie werden nochmal in paradiesischen Zuständen leben und als Knabe gilt, wer mit 100 Jahren stirbt und all diese Dinge, die auf das tausendjährige Reich sich beziehen. Daran haben wir als Gemeinde jetzt keinen Anteil. Wir haben nur Anteil an dem geistlichen Segen, an der Erlösung. Ansonsten nichts. D. Während der Zeit der Gemeinde hat ein Überrest aus Israel jetzt also schon Anteil an dem Segen des neuen Bundes. Alle christusgläubigen Juden, alle jetzt gläubigen Juden, messianischen Juden, es gibt in Israel zwischen 6.000 und 10.000, schätzt man, und noch viele in Amerika und überall in der Welt, die Juden, die heute schon an Jesus Christus gläubig sind als ihren Messias, haben genauso wie wir jetzt schon Teil an dem geistlichen Segen des neuen Bundes, aber noch nicht am materiellen. Sie leben ja nicht im tausendjährigen Reich. Den können nur die erhalten, die im tausendjährigen Reich leben werden. E. Der große Teil des Volkes Israel beharrt jetzt leider noch im Unglauben. Er wird bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu gläubig werden und am Segen des neuen Bundes Anteil bekommen. Das wird also erst bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu in Erfüllung gehen, und das wollen wir jetzt als letzte Bibelstelle aufschlagen. Römer 11, Vers 25 bis 27, das ist ein schöner Ausklang für diesen Abend über die Bünde. Römer 11, Vers 25, sollten wir eigentlich alle kennen, diese Stellen. Da sagt der Apostel Paulus, mitten in seinem wichtigsten Brief bringt er drei Kapitel über das Volk Israel. Israel in der Vergangenheit, Israel heute in der Gegenwart, Israel in der Zukunft. Und hier schreibt er über Israel in der Zukunft, Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Diese geheimnisvolle Zahl, die nur Gott kennt. Und dann, oder so, wird ganz Israel errettet werden. Ganz Israel, das ganze Volk. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und jetzt zitiert er Jeremia 31, diese zentrale Stelle, die wir vorhin beim Neuen Bund gelesen haben. Ja, dann wird für sie als ganzes Volk der neue Bund in Erfüllung gehen. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Ganz großartige Verheißung an das Volk Israel. das steht bevor. Zuerst die unsichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus, wenn er die Gemeinde zu sich nehmen wird, alle die, die ihn lieben, die sein Erscheinen lieben und auf ihn warten. Und dann nach dieser Zwischenzeit der 7 Jahre mit antichristlicher Trübsal und vielen, vielen Nöten, dann wird der Herr sich auch dem Volk Israel offenbaren und sie werden als ganzes Volk zum Glauben kommen und mit ihm das 1000-jährige Reich durchleben. Ich will schließen, indem ich nochmal betone, dass es wichtig ist für unser Glaubensleben zu sehen, dass Gott ein Bundesgott ist. Ein Bundesgott heißt, dass er von sich aus mit dem Menschen im Bund leben will. Wir Menschen haben auch das Bedürfnis, Bund zu schließen, Ehebund, deswegen heiraten wir oder machen Freundschaftsbund, wenn wir nicht verheiratet sind, oder machen geschäftlich Bünde und so weiter. Es gibt viele Formen von Bünden in dieser Welt. Aber Gott hat das Bedürfnis, er macht mit uns den Bund, ganz persönlich. Was haben wir gesehen? Der Abrahamsbund, den Landbund, wir haben gesehen den Davidsbund, wir haben gesehen den neuen Bund, an dem wir nun Anteil haben dürfen, obwohl er uns eigentlich gar nicht ursprünglich gedacht war. Und das soll uns Mut machen, das soll uns zeigen, die Treue Gottes, der zu seinem Bund steht und der diesen Bund auch uns gegenüber an keine Bedingung geknüpft hat, sondern gesagt hat, ich habe dich errettet am Kreuz von Golgatha, da hast du noch keine Werke für mich getan. Und ich habe nicht versprochen, solange du Werke tust und solange du hundertprozentig treu bist, solange bist du mein Kind. Und wenn du da rausfällst, dann bist du selber schuld. So hat Gott den Bund nicht geschlossen, sondern im Gegenteil. Er hat es ganz fest gemacht, hat uns auch in diesen neuen Bund genommen, ohne Bedingungen. Und gesagt, wir dürfen diesen Segen des neuen Bundes in Anspruch nehmen und darin leben. Und dann will er uns auch zum Ziel bringen. Das schließt nicht aus, dass er uns zurechtbringen wird, wenn wir auf Ungehorsamswegen gehen, auf falschen Wegen. Das schließt überhaupt nicht aus. Aber Gott hat gesagt, ihr seid in meinem Bund und ich will euch zum Ziel bringen. Das kann uns ganz, ganz viel Mut geben und Zuversicht für unser persönliches Leben und auch für die Gemeinde und das Volk Israel. Wollen wir noch einen Augenblick über dem, was wir jetzt gehört haben, still werden und so dann abschließen. Geliebter himmlischer Vater, dafür wollen wir dir jetzt von ganzem Herzen danken, dass du ein Bundesgott bist, dass du schon im Garten Eden den Bund gesucht hast mit Adam und Eva, dass du da schon begonnen hast, von deiner Seite aus den Menschen zu dir zu suchen, zu dir zu nehmen, an dich zu binden. Wir danken dir, Herr, Bund hat mit Binden zu tun. Du hast dich an uns gebunden. Wir wären von uns aus dich nicht suchen gegangen, heißt es in einem Lied. Und so preisen wir dich, dass wir sehen, du bist der treue Gott, der den Bund mit Abraham geschlossen hat und mit David, mit deinem Volk Israel. Und du wirst diesen Bund in allen Einzelheiten erfüllen. Wir danken dir von ganzem Herzen für den neuen Bund, den du durch das Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus, am Kreuz teuer erkauft hast, teuer bezahlt hast und dass wir in diesem Bund leben dürfen, dass wir Anteil haben an dem Segen dieses Bundes. Lass uns das voll ausschöpfen, alles, was uns darin geschenkt ist, an geistlichem Segen und mach uns doch auch frei von allem bringen wollen, von allen Bedingungen erfüllen wollen, dass wir doch sehen, das gehört nicht in unsere Heilzeit, sondern wir leben in dieser Zeit der Gnade, wo der Herr Jesus in uns lebt und in uns das Gesetz erfüllt und wir in dieser innigen Liebesbeziehung zu ihm stehen. Ja, Herr, wir preisen dich, dass du der Herr der Geschichte bist und dass du auch mit deinem Volk Israel noch herrlich zum Ziel kommen wirst. Wir wollen es auch an diesem Abend segnen. Auch die gläubigen Juden, die du schon herausgerettet hast, die mit uns zum Leib des Christus gehören, segne du sie an dem Platz, wo sie stehen. Und alle die, die am Volk Israel arbeiten, sozial und vor allem auch missionarisch, evangelistisch. Wir danken dir, Vater, für diesen Einblick in deine Heilsgeschichte an den Abenden. Und wir bitten dich, lass es uns wirklich zur Befestigung und Stärkung und zum persönlichen Wachstum werden. Amen.